Es war ein heißer, schwüler Abend. Der Zeiger des Thermometers zeigte 33 Grad Celsius und mehr an. Trotz der heißen Temperaturen war die Stimmung im Dorf gut. Viele Menschen waren gekommen. Ich meine, dass sich über 700 Personen zur Evangelisation der Netanja-Kirche versammelt haben. Viele Menschen waren neugierig. Sie wollten etwas von Jesus Christus und seiner Botschaft hören. Dazu nahmen viele lange Wartezeiten in Kauf. Einige warteten seit mehr als 2 Stunden auf den Beginn der Veranstaltung. Vor der großen Bühne, die vielleicht doppelt so groß war wie diese hier, wurden Bananenblätter auf dem Boden ausgebreitet. Und die Leute saßen geduldig auf dem Boden und warteten. Dann endlich war es soweit. Der lang ersehnte Redner des Abends war gekommen. Es war Dr. Bischof Singh, der Leiter der Netanya Ministries in Indien. Und er hatte uns, eine 16-köpfige Studentengruppe aus Deutschland, mit im Schlepptau gehabt. Während der Evangelisation wurde viel gesungen, getanzt und gebetet. Der Bischof hielt eine feurige und leidenschaftliche Predigt. Die Gebete und die Predigt, ja die Lieder, die alle waren auf Telugu, eine für uns völlig unbekannte Sprache. Das bedeutet natürlich, wir als Westliche haben kein Wort von dem verstanden, was gesprochen wurde. Und zu unserer großen Verwunderung, die gesamte Evangelisation dauerte über 3 Stunden. 3 Stunden Gottesdienst. Das sind wir heute gar nicht mehr gewohnt. Wir gucken schon panisch auf die Uhr, wenn es mal länger als 50 Minuten ist. Aber es war eine schöne und lebendige Veranstaltung. Es war schön, dass ich das miterleben durfte. Ein besonderer Moment war für mich, als ich nach vorne ans Rednerpult treten durfte, um Zeugnis vor über 700 Menschen zu geben. Ich durfte den Menschen in Indien erzählen, wie ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Das war ein totaler Gänsehautmoment für mich. Vor so vielen Menschen Zeugnis abzulegen. Die Zeit in Indien, das waren ungefähr 2 Wochen, hat mich in meinem Studium und darüber hinaus in meiner gesamten Arbeit mich sehr geprägt. Und ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich immer wieder gerne an diese ganz besondere Zeit. Vor allem aber muss ich daran denken, wie leidenschaftlich und selbstbewusst die Christen in Indien ihr Christsein leben. Wie gerne sie mit anderen Menschen über den Glauben ins Gespräch kommen. Das ist gefühlt in Indien das Normalste der Welt. Und das, obwohl die hinduistische Mehrheitsgesellschaft ihnen skeptisch, ja sogar sehr feindlich gegenübersteht. Aber die Christen in Indien lassen sich nicht beirren. Gerne erzählen sie von Jesus, der Liebe Gottes. Auch wenn ihr Leben damit in Gefahr ist. Die Christen in Indien erfüllen damit, was in Matthäus 28, 18 bis 19 im Missionsauftrag oder Missionsbefehl, wir haben es gerade eben gehört, gefordert ist. Jesus kam zu ihnen und sagte: Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerin zu werden. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Geschwister, Gott lädt ein. Vision für Mission. Das ist das Motto der diesjährigen Allianz-Gebetswoche. Gott lädt ein. Seine Liebe soll alle Menschen auf dieser Erde erreichen. Es geht um Mission. Und ich glaube, dass wir als Gemeinden gut daran tun, uns den Missionsauftrag in der Bibel noch einmal vor Augen zu halten. Ja, uns eine ganze Woche mit dem Thema der Mission auseinanderzusetzen. Denn der Auftrag Gottes, Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, richtet den Blick weg von den eigenen Problemen hin zu dem, was Gott möchte, den Nächsten im Blick zu nehmen. Und wir als Gemeinden tun gut daran, unseren Blick neu zu justieren und neu zu schärfen. Der emeritierte Professor Michael Herbst, ein Mann, den ich sehr schätze aus Greifswald, hat einen sehr interessanten Ansatz zum Gemeindeaufbau veröffentlicht. Das Buch trägt den Titel Mission bringt Gemeinde in Form. Mission bringt Gemeinde in Form. Herbst argumentiert, dass Mission nach wie vor brandaktuell ist und eingeschlafene Gemeinden wieder auf Kurs bringen kann. Doch gehen wir vielleicht einen Schritt zurück. Mission, dieser Begriff, ist nicht unumstritten. Einigen bereitet er sogar auch arg Bauchschmerzen. Hat nicht die Missionsgeschichte gezeigt, dass es viele Missionare gab, denen es nicht um Freiheit, zu der Christus uns Befreiheit ging, sondern vielmehr um Manipulation und Zwang? Ihr habt sicherlich schon mal Bilder von Missionaren in weißen Roben gesehen. Ein Bild, das Macht und Überlegenheit ausstrahlt. Weiße Menschen in weißen Roben und gegenüber, vielleicht sogar auf dem Fußboden sitzend, schwarze Menschen. Ganz nach dem Motto, ich, der weiße Mann, bringe euch den Fortschritt, die moderne Kultur und natürlich den dazugehörigen Glauben. Wir wissen heute, dass es auch solche Missionare gab. Diese haben jedoch rückblickend mehr Schaden als Liebe bewirkt. Und ich glaube, dass vor allem ein falscher Missionsbegriff für so viel Verwirrung und Lieblosigkeit gesorgt hat. In der Luther-Übersetzung steht, darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Machet. Können wir überhaupt Menschen zu Jüngern machen? Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Nur Gott allein kann das Herz eines Menschen ergreifen und aufschließen. Zwang führt in der Regel zu dem völlig entgegengesetzten Ergebnis. Deshalb bin ich ein großer Freund von einer anderen Übersetzung. Sie lautet, geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger zu werden. Hier ist die Rede von einladen. Das finde ich viel schöner, jemanden einzuladen, Christ zu werden und nicht zum Christen zu machen. Glaube entsteht nicht durch Menschenwort, nein, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der weht, wo er will, ohne dass Menschen dies kontrollieren können. In diesem Sinne ist auch die Allianz Gebetswoche 2024 zu verstehen. Gott lädt ein. Mit dem Ende des Kolonialismus wurde aber auch diese Form der Mission, also eben diese vor allen Dingen durch katholische und lutherische Missionare verursacht, zu Ende erklärt. Doch, Gott sei Dank, gab es auch andere Missionare, die den christlichen Glauben nicht als zur Schaustellung von Macht demonstriert, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben die Menschen auf Augenhöhe wahrgenommen, haben sie als geliebte Geschöpfe Gottes gesehen. Ich denke da an die Herrnhuter Brüdergemeinde in Sachsen. Graf Ludwig von Zinzendorf war es wichtig, dass seine Missionare den Menschen in Liebe und Achtung begegnen. Sie haben die Annehmlichkeiten der Moderne aufgegeben, um auf das einfache Leben der Menschen sich einzulassen. Oder ich denke an die Netanja-Kirche. Auch ihnen ist es wichtig, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Uns sagte der Bischof der Netanya-Kirche, als wir ihn mal gefragt haben auf der Reise in Indien, wir möchten, dass die Menschen in Indien das Christentum als Inder erleben und nicht als angepasste Europäer. Das heißt, sie sollen den christlichen Glauben mit den Augen ihrer eigenen Kultur erleben. In der Missionswissenschaft spricht man von einem sogenannten kontextualisierten Ansatz oder einer kontextualisierten Mission. Bei der Mission geht es also nicht darum, jemanden anderen meine kulturelle Prägung als Christ aufzudrücken, nein, sondern das Evangelium von Jesus Christus zu bezeugen, sein Sterben am Kreuz für die Schuld der Menschheit, seine Auferstehung und seine Mittlerrolle als Weg zur Wahrheit und zum ewigen Leben. Damit gehört die Mission unverzichtbar zum innersten Wesen der Kirche Jesu Christi. Ja, man könnte sogar sagen, Mission, das ist die DNA jeder Kirche, jeder Gemeinde, die DNA der Kirche. Gottes Wort zu verkündigen und den Glauben in der Welt zu bezeugen, ist für jeden Christen unverzichtbar. Doch wie kann das gelingen? Auch hier möchte ich wieder die Netanya-Kirche als Beispiel benennen. Und ich habe dazu mal ein Video vorbereitet, auch wenn dieses Video jetzt ein bisschen alt ist, aber ich glaube, es verdeutlicht die Arbeit in Indien. Vielleicht soweit. Wen es interessiert, er kann gerne auf YouTube das Video, das dauert ungefähr 45 Minuten, wir haben jetzt nur 5 Minuten davon angeschaut, gerne auch auf YouTube weiterschauen. Es heißt Vom Schicksal zur ewigen Freude. Ein christliches indisches Ehepaar hatte im Bundesstaat Andhra Pradesh eine Vision gehabt. Wir sehen hier oben Indien und unten rechts im Prinzip, also zentral unten rechts, da schlängelt sich der Bundesstaat durch und da ist dann auch Vishakhapatnam oben rechts, also direkt am Meer. Sie wollten aus ihrem christlichen Glauben heraus armen Waisenkindern eine lebenswürdige Zukunft schaffen. Mit nur einem kleinen Kinderheim in Nasapur, das ist da unten, fingen sie an. Für 25 Jungs haben sie ein Waisenhaus gegründet. Doch innerhalb von 50 Jahren wuchs das Werk auf eine beachtliche Größe heran. Heute hat das Werk zahlreiche Schulen, Kinderheime, Ausbildungsstätten, ein Krankenhaus, mehrere Lepradörfer, eine Schwesternschule, eine Evangelistenschule und viele weitere medizinische und soziale Projekte. Und das Netanya-Werk ist auch eine geistliche Heimat mit über 1500 Gemeinden, darunter 120.000 sonntägliche Gottesdienstbesucher. Wobei ich glaube, diese Zahlen sind mittlerweile veraltet. Das müsste jetzt sogar noch viel weiter sein. Es gibt zahlreiche Kirchen und Gemeindehäuser an der Küste und im Dschungel. Netanya, das heißt auf Hebräisch, Gott hat gegeben. Aus einem kleinen Anfang ist ein Netzwerk sozialer, medizinischer, pädagogischer und geistlicher Hilfe geworden. Das alles wäre sicherlich ohne die Hilfe aus Deutschland nicht möglich gewesen. Vor allem der schwäbische Pietismus hat dieses Werk nicht nur finanziell, sondern auch mit seinen Gebeten aufgebaut. 1,3 Millionen Euro werden jährlich an das Werk aus Deutschland überwiesen. Das Konzept ist relativ einfach. Hier in Deutschland wird Geld gesammelt, damit die Menschen vor Ort karitativ wirken können. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie dieses Werk weiter wächst. Viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Gott hat wirklich seinen Segen gegeben. Doch wie kann nun Mission gelingen? Wenn wir uns das Werk genauer anschauen, dann fällt auf, dass in Indien nicht nur geredet wird, sondern vor allem gehandelt. Wort und Tat gehen Hand in Hand. Und ich glaube, dass diese Formel das Erfolgsrezept von Mission ist. Wenn Wortverkündigung und diakonische, karitative Arbeit eine Allianz bilden. Wenn ich mir Deutschland anschaue, dann fällt auf, dass diese Allianz häufig nur einseitig auftritt. Diakonische und karitative Arbeit ist praktisch ein eigener Bereich und kommt häufig ohne Wortverkündigung aus. Auf der anderen Seite sind viele Gemeinden, die für Wortverkündigung stehen, aber leider sich karitativ und diakonisch nicht einsetzen. In Deutschland müssen wir vielmehr anders umdenken. Wir müssen vielmehr auf Beziehungspflege setzen. Und dazu braucht es Zeit, viel Zeit und viele menschliche Ressourcen, vor allem aber auch Mut, sich auf andere Menschen einzulassen. Ich möchte noch einmal das Gemeindekonzept von Michael Herbst erwähnen. Mission bringt Gemeinde in Form. Ich glaube, da ist was dran. Jesus hat seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, die beste Botschaft der Welt weiterzugeben. Ich wünsche mir, dass wir vielleicht hier in Deutschland, hier in Ehringshausen, auf den Lemdörfern, mutiger werden, mutiger auf andere zugehen, ein echtes Interesse an Menschen zeigen und begeisternder von Jesus erzählen. Weniger vielleicht um uns selber kreisen, sondern hin den Blick öffnen auf andere. Liebe Geschwister, ich freue mich jetzt auf die Allianz Gebetswoche 2024. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen wir machen werden, auch mit dem Blick auf die Mission. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen nochmal gemeinsam.